Ja, oh, hätte ich 1000 Zungen nur. Wir haben nur eine Zunge, aber mit dieser einen Zunge wollen wir dich rühmen, deine Tat, deine Gnade und deine göttliche Kraft, die nie reduziert werden kann und beschränkt ist. Herr, habe Dank, dass deine Kraft auch für uns ausreicht in jeder Situation. Habe Dank für diesen Tag, habe Dank für alle Freude, die du geschenkt hast. Und habe Dank, dass du uns auch durch das Betrachten von Menschenleben neu inspirierst und neue Impulse gibst, um dir recht zu dienen. Danke. Amen. Ja, ist das nicht wunderschön, wenn man mit 80 so den Herrn preisen kann? Du willst mein Ein und Alles sein. Bruder Jordan, der Herr segne Sie und stärke Sie und gebrauche Sie mit Ihren Liedern auch weiterhin als Wegweiser für viele. Samuel Hebich, ein Zeuge Jesu Christi. Das ist das Thema heute Abend. Ich erinnere an Hebräer 13, Vers 7. Dort steht, dass wir auf die Lehrer achten sollen, die uns das Wort Gottes gesagt haben. Und dort heißt es, ihr Ende schaut an und folget ihrem Glauben nach. Ja, wir tun sehr wohl daran, immer mal wieder das Leben von Männern, Frauen Gottes zu betrachten, denn das ist in der Linie der Bibel und uns dadurch inspirieren lassen. Vielleicht können wir uns noch erinnern an das Lebensbild, das wir letztes Jahr betrachtet haben in der Singefreizeit. Das war ein Mann, der noch etwas älter war und schon länger dieses Leben verlassen hat. Wer kann sich da noch erinnern?
Bengel.
Bengel, sehr gut, ja. Bengel. Und nun sprechen wir über Samuel Hebich. Auch er hatte einen runden Tag, nämlich seinen 100. Geburtstag feierten wir in diesem Jahr. Und sein Grab ist bis heute in Korntal zu sehen. Er war nun kein Sänger, kein so ausgesprochener Theologe wie Bengel. Nein, er war ein Zeuge Jesu Christi von ganz besonderer Originalität, ein überaus dynamischer Mann. Er war vor allen Dingen ein großer, ein imponierender Menschenfischer. Und ich meine, Menschenfischer sind die wichtigsten Fischer. Das sind die wichtigsten Leute, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Ich hoffe, dass unter uns auch Menschenfischer sind. Und ich bin eigentlich immer wieder neu traurig, dass ich noch so wenig gefischt habe für Jesus. Und bitte immer wieder neu den Herrn, dass er es schenkt, dass ich Menschen zu Jesus führen kann. Denn ein Mensch ist doch bekanntlich mehr wert als die ganze weite Welt. Es ist nicht so lohnend, als dass wir Menschen zu Jesus führen. Samuel Hebich, er lebte von 1803, also 200 Jahre sind es, ich habe vorher falsch gesagt, nicht 100, sondern 200. Geburtstag. Er lebte von 1803 bis zum Himmelfahrtsfest am 21. Mai 1868, war also nur 65 Jahre alt, als er seinen irdischen Lauf beendete. Und weil er so wünschte, wurde er dann in Korntal, wie schon erwähnt, beerdigt. Wer war er? Einige Blicke zunächst einmal in sein Leben. Es war in Calicut, am Meeresstrand von Malabar, in Südwestindien. Dort war Hebich zum ersten Mal in Indien gelandet. Und dort begegnete irgendein Missionar, einem alten, ehrwürdigen Inder, einem Heiden. Und er frug diesen Inder, ob er schon einmal etwas von Christus und dem Christentum gehört habe. Nein, die prompte Antwort von diesem Inder. Aber plötzlich legte der Alte seine Hände gegeneinander, führte sie auf die nackte Brust und sagte dann in ehrfürchtiger Stellung: Aber ich kannte den großen Badherrn Hebich, jenen Rakshalan, der eine Inkarnation Gottes war. So hatte er gewirkt auf die Inder dort. Und ähnlich ging es anderen Missionaren, die sich in der Hebichstadt, es gab eine, gibt es heute noch, richtige Hebichstadt in Indien, Kananur, die sich dort bewegten in seinen Spuren. Die Malabaren, die dort wohnen in Indien, im Osten von Indien, haben die ehrwürdige, im Westen von Indien ist das ja, haben diese ehrwürdige Hünengestalt mit langem Bart und hohem Hirtenstab, die, wenn sie redete, Blitz und Donner von sich gab, lange nicht vergessen. Auch die Engländer, die dort in Indien sehr zahlreich zu finden waren, haben ihm ein warmes, liebevolles Andenken bewahrt. Selbst die Amerikaner bewunderten ihn. Und einer von ihnen, Missionar Thompson, hat ein Buch über ihn geschrieben, in dem er Hebich als Meister der Menschenfischer bezeichnet und ihn nannte. Und auf dem Grabstein in Konta ist zu lesen, ein Zeuge Jesu aus der Heidenwelt. Oder in der Heidenwelt, das weiß ich jetzt nicht ganz sicher. Einige Linien aus seinem Leben kurz. Erstens seine Herkunft, zweitens seine Bekehrung, drittens Hebich als Kaufmann. Heute Morgen haben wir ja von jenem Kaufmann auch gehört. Da werde ich unwillkürlich doch an den Hebich erinnert. Er hat es genauso gemacht, wie wir es heute Morgen gehört haben. Dann Hebich in Basel. Dann Hebich als Menschenfischer. Und sechstens Hebich wieder in seiner württembergischen Heimat. Und schließlich zusammenfassend Hebich als Original. Seine Herkunft. Er stammte aus einem echt schwäbischen Pfarrhaus auf der Schwäbischen Alb. Sein Vater war Pfarrer in Nellingen bei Blaubeuren, dort in der Ulmer Gegend. Allerdings hatte sein Vater viel mehr Geschick zum Fechten und Schlagen als zum Predigen. Und so hat dann die Fechtkunst in Erlangen in seiner Studienzeit erlernt und hat sie dann auch natürlich wohl anderen beigebracht. Er war ein Rationalist reinster Prägung. Er war ein echter Kämpfer. In jener Zeit hatte er die Einquartierung von französischen Offizieren im Pfarrhaus immer wieder neu zu ertragen und zu verkraften. Und nun, der Vater von Samuel, der Pfarrer, lud sie ab und zu ein zu einem Gang, das ist ein Spezialausdruck, nämlich zu einem Fechtkampf. Und dabei trieb er sie sehr gern in die Enge. Und die Bauern in Nellingen, diesem schwäbischen Dorf, sie hatten ihre helle Freude an ihrem streitbaren Hirten. Allerdings das Schwert des Geistes, das konnte er nicht benutzen. Aber die heidnischen Klassiker, die waren dafür sehr hoch im Kurs, Horaz und so weiter. Und die Frau Pfarrer, die soll ihrem Eheherrn in fast jeder Beziehung ebenbürtig gewesen sein. Er rühmte ihre große Energie und dieser großen Energie schrieb er auch zu, dass sie ihm 7 Söhne geschenkt hatte. Lauter Buben. Und der 4. von diesem kräftigen Geschlecht war Samuel, unser Samuel. Er war sanfter als seine Brüder, die lieber rohe Kräfte walten ließen. Und darum bestimmten ihn seine Eltern zum Prediger. Seine Brüder waren Offiziere und Geschäftsleute. Allerdings fehlten ihnen die Mittel, den Samuel studieren zu lassen. So blieb er eben zu Hause. Und dort wurde er schlecht und recht von seinem Vater unterrichtet. Er gab ihm Latein, Französisch und Religion. Dabei hatte er seine eigene Methode, um ihn zu unterrichten. Das meiste bestand aus reinem Memorieren, Auswendiglernen, ohne weitere Erklärung. Und Kraftworte und schnurrige Brocken waren ihm, dem alten Pfarrherrn, viel lieber als sonstige Erklärungen. Und Samuel, der hatte da große Freude dran. Im Religionsunterricht hat er viel lieber Psalmen und Propheten gelesen, nie aber das Neue Testament. Und doch trotzdem nahm der alte Pfarrer immer wieder sein kleines Käppchen vom Kopf, wenn der Name Jesu genannt wurde. Samuel verwunderte sich darüber, aber eine Erklärung dafür erhielt er nicht. Das war seine Jugendzeit in Nellingen. Noch einige Erinnerungen aus seinem Leben. Er schreibt selber, während dieser Zeit, als er da noch in Nellingen war und groß wurde, ging in meiner Seele viel vor. Ich suchte mit Tränen, aber meine Seele fand nicht, was sie suchte. Und er musste dann zu seinem Bruder als Kaufmannslehrling und hat sehr, sehr viel Not innerer Art ertragen. Er wurde richtig schwermütig. Vielleicht darf ich noch etwas vorwegnehmen. Als er konfirmiert wurde, etwas bevor er zu seinem Bruder kam, hat sein Vater am Abend der Konfirmation ihm eine Pfeife überreicht und sagte, so, jetzt bist du ein Mann. Das war das Gütesiegel. Jetzt bist du ein Mann. Tja. So wurde er erzogen und wie gesagt, er war dann bei seinem Bruder. Der Bruder merkte, dass in Samuel etwas vorgehe, und zwar dort in Lübeck war er in der Lehre bei seinem Bruder. Aber er verstand seine Herzensquale nicht. Er fürchtete, es komme vom vielen Studieren, das ihn angreife, und legte es darauf an, ihn mehr in Gesellschaften einzuführen. Auch nahm er ihn mit auf die Jagd, damit er Zerstreuung habe. Samuel legte, wie geheißen, auf einen Vogel an und drückte los. Der Vogel fiel tot vom Zweige. Das traf den bewegten, armen, sanften Samuel zutiefst. Er hätte bitterlich weinen mögen. In jenen Tagen hätte er, wie auch Bunyan, von sich selbst erzählt, oft gern mit dem oder jenem Tier getauscht. Die Gesellschaften aber ekelten ihn an und in gläubigen Kreisen hatte er keinen Zutritt. Es war eine harte Zeit, berichtet er selber. Ich hatte durch Sünde den ewigen Tod verwirkt. Das Gewissen verdammte und ließ mir keine Ruhe mehr, denn auch das Gesetz Gottes bestätigte diese Verdammung. Nun fing die Seele an zu zagen und zu trauern, denn es war in ihr keine Hoffnung mehr und auf einen gewissen Trost. Mein Herz erkannte die Heiligkeit und Gerechtigkeit des großen Gottes und Schöpfers, und das durch Sünde von ihm getrennte Auge wagte nicht mehr zu dem Heiligen sich zu erheben. Es wurde eine schreckliche Finsternis in mir. Sonne, Mond und Sterne verbargen ihren Schein. Und das Innerste meiner Seele rief mit Zittern und Bangen, ihr Berge fallet über mich und Erde öffne dich, verschlinge mich, denn die Missetat meiner Sünden ist offenbart geworden vor dem heiligen Gott und wer verbirgt mich vor seinem schrecklichen Gericht? Diese Zeit der völligen Zernichtung und Verzweiflung dauerte ungefähr 8 Tage. Schreibt es selber. Nun hebe ich weiter. Hätte mein Schöpfer und Heiland mich nicht mit seiner allmächtigen Hand erhalten, ich hätte das Leben nicht länger ertragen. Der Teufel setzte mir zu, töte dich, so ist alles aus. Aber was soll dann aus meiner, aus der Seele werden? Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Da konnte der grundlos gütige und über alles denkend barmherzige Vater, der alle Menschenkinder in seinem Herzen trägt, mich nicht länger in meiner großen Not sehen, sondern machte sich auf und schämte sich nicht, sich zu einem großen Sünder zu bekennen. Also ließ er auch mir das Licht leuchten, und da die Finsternis so sehr groß war, so hat seine erbarmende Liebe Rat gefunden, meinem trostlosen Herzen in der höchsten Not ohne menschliche Hilfe aufs Kräftigste beizuspringen, damit ich das Leben wieder ertragen möchte. Er ging dann in dieser Bedrängnis, dieser Zeit auf ein Volksfest, aber das war auch nicht das Richtige. Und tatsächlich erlebte er dann dort, als er die Menge des Volkes verließ und auf ein mit Kohl bepflanztes, stilles Land floh, dass er auf die Knie niedersinkend betete und den, der mit dem Heiligen Geist über ihn kam, aufnahm in sein Leben. Ich durfte mit den Augen meines inwendigen Menschen meinen Heiland sehen, so sagt er. Einen irdischen Freund hatte ich gesucht, nun aber fand ich den ewigen Freund, den ich nicht suchte, der auch mein Gott ist. Das war Hebis eigentlicher Geburtstag, sein Neugeburtstag, sein zweiter Geburtstag. Es war der 13. Juni 1821. Und 26 Jahre später erzählte er davon nochmal in Indien. Er war ein neuer Mensch von dort an. Gott hat ihm dann noch einen Seelsorger in den Weg gestellt und er ist dann innerlich zurechtgekommen. Sein Bruder, der Kaufmann dort, Lübeck, war viel älter als er, der hat es natürlich beobachtet. Und der war sehr erbost über diese Veränderung und erklärte ihm rundweg, dass er mit einem Bibelleser, Stündler und Kopfhänger nichts zu tun haben wolle. Und so meldete er diese Veränderung seinem Vater, dem Pfarrherrn aus Nellingen. Und dieser war ebenso ungehalten. Empört über den neuen Standpunkt des Sohnes, schrieb er ihm einen schrecklichen Brief. Du kleines Büble, bist kaum 20 Jahre alt, vielleicht 19, du kleines Büble. Dein Vater aber über 70, ein gelehrter und gescheiter Pfarrer, und dein Bruder ein angesehener Mann. Sollen denn diese beiden Unrecht haben und du allein Recht? Das kann nicht sein. Sohn, du bist auf Abwege geraten. Unterzeichnet war der Brief, dein treuer Vater, wohlbestallter, lutherischer Pfarrer und kein Schneider oder Schuster. Was ich an euch erinnere. Samuel war aufs Tiefste erschüttert und betrübt, als er diesen Brief gelesen hatte. Er fragte und prüfte sich ernstlich, ob er wirklich im Recht sei. Da hörte er aber wieder eine Stimme, die sagte, willst du Vater oder Mutter mehr lieben als mich, dann bist du meiner nicht wert. Und so beruhigte er sich. Nun kommt der nächste Teil, Hebich als Kaufmann. Heute Morgen haben wir auch von einem Kaufmann gehört in der Bibelarbeit. In Klagelieder 3 lesen wir, es ist ein köstliches Ding für einen Mann, der das Joch in seiner Jugend trage. Oder dass er das Joch in seiner Jugend trage. Das hat auch Hebich erfahren. Seine Lehrzeit endete nach 4 harten Jahren und er war inzwischen 21 Jahre alt geworden. Er wurde von einer anderen Firma angefragt und wurde nacheinander Korrespondent, Buchhalter und so weiter. Er machte große Reisen in den Osten, nach Rewald, Petersburg und nach Finnland. Dort in Finnland kam er in Kontakt mit der Chefin einer großen Papierfabrik, die sich sehr für ihn interessierte. Sie wollte ihn unbedingt für ihre Firma haben, bot ihm sogar die Heirat an. Doch Hebich wollte unbedingt frei bleiben. Aber später unterstützte diese Finnen ihn finanziell auf dem Weg in die Mission und er hat ihr sehr viel zu verdanken gehabt. Da er ganz konsequent den schmalen Weg ging, da hat er manche Schwierigkeiten bekommen. Aber immer wieder stand der Herr auf seiner Seite, auch wenn er manche Probleme zu überwinden hatte. Als er später Moskau verließ, um über Petersburg nach Lübeck heimzukehren, wurde er in Petersburg ungewöhnlich lang auf der Polizei aufgehalten. Die Folge war, dass das Schiff ohne ihn abfuhr. Hebich war darüber sehr ärgerlich. Doch später erfuhr er, dass das große Schiff auf der Fahrt mit Mann und Maus untergegangen war. Alle waren tot. Wie dankte er nun doch Gott für seine Bewahrung und gelobte Gott aufs Neue, sich rückhaltslos der Führung Gottes anzuvertrauen. Viertens, Hebich im Missionshaus. Nach seiner Bekehrung hatte er das unwiderstehliche Verlangen, auch anderen von seiner Rettung zu erzählen. Er bewarb sich nach längerer Wartezeit im Missionshaus Basel. Er hielt aber lange keine Zusage. Schließlich erfuhr er, dass in Basel keine Mittel vorhanden seien, um ihn aufzunehmen. Er klagte seinem Herrn diesen großen Schmerz, und in dieser Not erbot sich Frau Lefrin aus Finnland, die vorher erwähnte Gönnerin, die ganzen Kosten für die Studienzeit in Basel zu übernehmen. Er wurde nun aufgenommen zur Probe, im Missionshaus Basel. Damals war der Krieg, 1815 war Basel gegründet worden und es war nicht so einfach, dort zu studieren. Als er 1831 eintrat, war sie noch sehr bescheiden. Aber immerhin 33 Zöglinge waren es bei seiner Ankunft und er war der zweitälteste von diesen 33, ein 28-jähriger junger Mann. Er hatte ja schon sehr viel erlebt in der Welt, war weltklug und erfahren durch seine großen Reisen und nun unter diesen oft sehr bescheidenen Missionszöglingen in Basel. Das war nicht so einfach. Noch in seinem letzten Missionsjahr in Indien pries er die wohltätige Wirkung der Schulung in Basel mit folgenden Worten. Ach, dass du auch nur ein Jährchen im Missionshaus zugebracht hättest. Wie wird da unter einem der Rost heruntergetan? Wie wird man da so tief gedemütigt? Die harte Schulbank blieb ihm ein Dorn im Fleisch. Gegen das Sprachstudium und gegen alle systematische Wissenschaften hatte er eine tiefe Abneigung. Die Legende sagt, dass er seine hebräische Grammatik angeblich in den Rhein geworfen hätte mit den Worten: Ich will nichts mehr von dir, dass du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Das Komitee fürchtete, er würde Sprachen auf dem Missionsfeld nicht erlernen können, und so schwer es dem Komitee auch fiel, sie beschlossen, ihn heimzuschicken. Aus. Hebig aber kam plötzlich ganz unerwartet zum Komitee an die Tür. Ohne zu warten auf das Herein, ging er in das Komitee, in dieses erlauchte Gremium und sagte, erklärte kurz und bestimmt: Brüder, Gott hat mich hierher gesandt. Ich bin seinem Befehl gehorsam. Obgleich ihr beschlossen habt, mich fortzuschicken, werde ich doch nicht gehen. Denn Gott hat mir keine Erlaubnis zu gehen gegeben. Und er blieb. Und das Komitee fügte sich schließlich der Entscheidung von Samuel Hebig. Er blieb. Und sie erkannten auch, dass Gott ihm eine ganz besondere Gnadengabe als Menschenfischer gegeben hatte. Überall, wo er war, auf seinen Spaziergängen, in seiner Vakanz, Zeit auf seinen Reisen, überall war er Menschenfischer intensiver Art. Wie ging es nun weiter? Im Jahre 1834 kam die Nachricht aus England von Inspektor Blumhardt, dass Ostindien nun auch für deutsche Missionare erschlossen, also geöffnet sei. Das Komitee beschloss sofort, diese Arbeit zu übernehmen, einzutreten und bestimmte drei Brüder dorthin zu gehen. Einer von ihnen war Samuel Hebig. Er hielt damals eine beeindruckende Ansprache in Basel vor vielen, vielen Zuhörern über den Text: Du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Sein Zeugnis war so durchschlagend, so entschieden, dass er außer Jesus, den Schönsten unter den Menschenkindern, nichts anderes verkündigen wollte unter den Heiden. Als er dann im Jahre 1834, 31-jährig, nach Ostindien fuhr, um dort an der Westküste auf Wunsch der englischen Missionsfreunde ein neues Arbeitsfeld zu besetzen, benützte er diesen Aufhalt auf dem Schiff zu missionieren. Täglich hielt er mit drei Leuten der Besatzung eine evangelistische Versammlung. Auch der Steuermann, der extra den Schlaf abbrach, war dabei, und er bekehrte sich und wurde ein treuer Freund von Samuel Hebig. Allerdings, Fehler hat er, ob es ein Fehler war, weiß ich nicht. Er hatte keine Geduld. Er besaß nicht die Geduld, zuerst lange Sprachstudien zu treiben und dann mit der Missionsarbeit zu beginnen. Dies war bis heute der übliche Weg. Aber als er bei einer Erkundigungsreise die Größe des Missionsfeldes gesehen hatte, stand sein Entschluss fest, sofort mit der Missionsarbeit zu beginnen. Er predigte einfach auf dem Markt und an den Straßen. Ein Dolmetscher half ihm dabei, dass er verstanden wurde. Und so gründete er schon damals, gleich nachdem er dort war, in drei großen Bezirken Missionsstationen, baute die nötigen Gebäude, um sie dann anderen Missionaren zu überlassen und weiterzuziehen. Er arbeitete zwar am liebsten allein, aber doch nicht aus Unbrüderlichkeit. Er konnte sich in aufopfernder Weise anderen Missionaren annehmen. Einmal war er viele Stunden, ich glaube 36 Stunden, zu einem Gewaltmarsch unterwegs, um einem kranken Missionarsbruder zu helfen. Aber doch, er war Pioniermissionar. Und darum konnte er schlecht mit anderen zusammenarbeiten. Er hatte diese ungeheure Tatkraft, immer wieder neu anzufangen. Der Anfang war ja immer das Schwierigste. Er wurde dann von der Missionsleitung in Basel angewiesen, in die am Meer gelegene Garnisonstadt Kananur in Malabar, wo viele Hindus waren und die Englisch sprachen, seine Station zu übernehmen und den Sitz zu nehmen. Dort hat er tatsächlich sein Lebenswerk unter Europäern und Indern vollbracht. Er schreibt über seine Tätigkeit dort. Ich predige jeden Tag abends und morgens 6 bis 8 Mal öffentlich an verschiedenen Orten, durch die ganze Stadt hin. Wenn ich dann nach Hause komme, so habe ich gewöhnlich noch Besuche bis 9 Uhr abends, so dass ich nach Beendigung meiner Arbeit mich halbtot fühle. Und nun sehr interessante Episoden aus seinem Dienst. Dort gab es ja immer riesige Götzenfeste. Und bei diesen Götzenfesten, wo Zehntausende von Pilgern zusammen waren und Hilfe von ihren Götzen erwartet haben, da waren dann auch die Götzenpriester dabei und die haben schwungvollen Handel getrieben mit diesen Götzenbildern und so weiter, mit Zaubermitteln. Jetzt erschien auf einmal der Basler Missionar Hebig und jener Götzenhandel geriet in Stocken. Jedermann wollte nur noch den Missionar hören. Schon kletterte er an den hohen Tempelmauern hinauf. Er war immer ein gewandter Turner gewesen. Noch bevor Hebig anfing zu predigen, waren die Leute auf ihn aufmerksam geworden, denn er sah aus wie kein anderer Mensch. Seine Kleidung hatte er selbst ersonnen, so wie es ihm passte. Über ein bequemes, weites Hemd trug er eine blaue Jacke und gelbe Pumphosen. Wir würden jetzt Golfhosen sagen. Seine Füße steckten in weißen Strümpfen und Halbschuhen. Ein mächtiger Hut mit breitem Rand schützte ihn gegen die Tropensonne. Ein farbiges Halstuch vervollständigten seinen Anzug. Das alles war an sich schon eine Sehenswürdigkeit für die Inder, denn dann erst kam noch der lange, breite Vollbart dazu. Darum haben sie den Bartherrn genannt. Jetzt begann er mit Löwenstimme zu sprechen, so dass die Vögel von den nächsten Bäumen erschreckt davonflogen. Mehrere 100 Meter weit dröhnte seine Stimme und übertönte die Pauken und Trommeln der Priester. Immer dichter drängten sich die Pilger gegen die Mauer hin mit dem merkwürdigen Mann obendrauf. Man wollte ihn bei nahem Sehen und auch verstehen, was er sagte. Es waren wuchtige Worte. Sie hämmerten sich ins Ohr und Herz der Zuhörer ein. Ja, er hat recht, dachten viele, wenn er sagte, die steinernen und hölzernen Götzen können nicht sehen, nicht hören, auch nicht helfen. Hätten wir nur den Gott, der alles kann. Hebigs nächste Zuhörer an der Mauer wurden fast erdrückt von der Menge derer, die nachrückten. Dieser Zulauf von den Predigten zur Predigt erregte natürlich die Wut der Priester. Und immer heftiger trommelten sie auf den Pauken, so dass diese fast in Stücke zerschlagen wurden. Aber die Stimme Hebigs war noch stärker. Es gelang nicht, seine Stimme zum Schweigen zu bringen. Und je lauter die Priester lärmten, desto mehr erhob Hebig seine Stimme. Das geschah nicht nur einmal, sondern jedes Jahr immer mehrere Tage hintereinander. Schließlich wurde es ihm zu dumm. Der Missionar muss sterben, sagten sie. Wir lassen ihn töten, und zwar durch einen Elefanten. Vor allem Volk so fällt die Schuld nicht auf uns. Man muss ja bedenken, das war ja englisches Protektorat. Sie konnten ja nicht machen, was sie wollen. Es scheint dann, Hebig habe das Tier durch seine laute Stimme gereizt und er sei selber schuld an seinem Geschick. Ein Elefantenführer war bald für die Sache gewonnen. Er sollte sein Tier während einer Predigt Hebigs gegen diesen treiben und ihm mit Zeichen befehlen, dass er mit dem Rüssel den Mann packe, in die Luft schleudere, dann zu Boden schmettere und ihn zu Brei zerstampfe. Das alles kann man einem gut dressierten Elefanten leicht beibringen. Währenddessen stand Hebig beim nächsten Götzenfest auf der Mauer und donnerte das Evangelium über die viel tausendköpfige Zuhörermenge hin. Sie lauschten gespannt seinen Worten. Da nahte langsam und bedächtig der größte Tempelelefant, der sonst nur dazu da war, um mit seinem Rüssel unter den Pilgern Geld für die Priester zu sammeln. Er brauchte sich keinen Weg durch die Menge zu bahnen. Alles stob erschreckt vor diesem Ungeheuer auseinander. Näher und näher kam der Elefant. Schließlich stand er dem Prediger auf der Mauer fast unmittelbar gegenüber. Hebig hörte nicht auf zu predigen. Immer mächtiger wurde seine Stimme. Dabei schaute er dem Tier unerschrocken in die Augen. Schon hob der Elefant den Rüssel in die Höhe, um den Missionar zu packen und in die Luft zu schleudern. Da blieb er plötzlich stehen, der Elefant, senkte den Rüssel wieder und bebte im ganzen Leibe. Schneller als er gekommen war, wich er zurück. Alle Bemühungen des Führers, ihn wieder vorwärts zu treiben, waren vergeblich. Und in der Nacht verendete dieses Tier. Starb. Das war für die Götzendiener furchtbar. Und der Eindruck dieses Ereignisses auf Christen und Heiden war gewaltig. Von da an wagte es kein Priester mehr, Hebig bei seinen Predigten zu stören. Ja, mit den Engländern, mit diesen Offizieren hat er auch sehr viel erlebt. Das ist zum Teil sehr originell, was er dort gemacht hat. Das sieht man wirklich, da wird man erinnert an ein Gedicht, das ich als Kind gelernt habe. Der wackere Schwabe forcht sich nicht. Kennen Sie dieses Gedicht? Ja, manche kennen es, ja. Mit Pfeilen spicken und tät nur furchtlos um sich blicken, ja. Ja, ja, aha. Schwäbische Gründe von Ludwig Uhland. Ja, ja, und das wird man hier erinnern. Also, da, wo die Offiziere sich am häufigsten lustig machten, in ihren Vergnügungslokalen, besuchte er sie ganz unerwartet. Und zwar sagte er dann, lasst euch nicht stören in eurem Kartenspiel, ich setze mich zu euch und spiele mit. Nur müsst ihr mir erlauben, meine eigenen Karten hervorzunehmen. Es sind die besten. Die Offiziere waren aufs Höchste gespannt, was für ein neues Kartenspiel der Missionar denn da habe. Ihr Erstaunen war groß, als es die Bilder aus dem weltbekannten Herzbüchlein von Gosner waren und mit Darstellungen des menschlichen Herzens in gutem und schlechtem Zustand. Der schlechte Zustand des Herzens, wie er ja selber am häufigsten vorkommt, wird auf jenen Bildern angedeutet durch allerhand Tiere, die in ein Herz hineingezeichnet sind. Affen, Pfauen, Schweine und so weiter. Sie sollen böse Eigenschaften darstellen. Weiter werden aber diese Tiere dargestellt, wie sie ein Herz verlassen. Und so deutet das nun die Besserung des Menschen an und so weiter. Solche Karten, es gibt ja noch manches dazu zu sagen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses berühmte Kartenspiel von Hebig kennen, das Herzbüchlein von Goslar. Das ist ja eigentlich weltberühmt. Gut, ja. Also wie dem auch sei, wir sollen sie mal beschaffen. Diese Karten nahm er, warf sie auf den Tisch und sagte zum ersten besten jener Offiziere, schau einmal diese Karte an. Aber Hebig meinte wirklich das als du. Im Englischen ist es ja ein bisschen anders. Dies Herz voller Tiere sieht deinem Herzen ähnlich. Da ist ein eitler Pfau, dem gleichst du. Sogar diesem Schwein da. Verstanden? So ging es nun weiter. Die Offiziere waren jeweils so verblüfft über die Offenheit und liebenswürdige Grobheit Hebigs, dass sie meistens gar nicht sagen konnten. Sie wussten wohl, der Mann hatte eigentlich recht. Auch spürten sie ihm an, dass er es gut mit ihnen meine und sie auf den rechten Weg zurückführen möchte. Und erst wenn er wieder fort war, machten sie durch lautes Schimpfen sich Luft. Da wurde einmal ein besonders leichtsinniger Offizier nach Kananur versetzt. Er hatte schon lange von Hebig gehört. Denn ganz in Indien war dessen Name bei fast allen englischen Offizieren bekannt. Teilweise verehrt, teilweise gehasst und gefürchtet. Dich wird Hebig auch bald aufs Korn nehmen. Du hast am nötigsten, dich zu ändern, so neckten seine anderen Kameraden. Ein so leichtfertiger Vogel, wie du einer bist. Wenn er nun Hebig auf der Straße kommen sah, wich er ihm schon von weitem aus. Gerade das machte ihn aber dem Missionar verdächtig. Der muss ja ein schlechtes Gewissen haben, dachte Hebig. Und so war es auch. Alle Versuche Hebigs, mit ihm in ein Gespräch zu kommen, blieben erfolglos. Warte nur, du wirst mir nicht entwischen, sagte sich Hebig. Eines Abends später versteckte er sich wie ein Räuber im Gebüsch neben dem Eingang zur Wohnung des Offiziers. Und als dieser später nachts aus seiner fidelen Gesellschaft nichts ahnend heimkehrte, brach Hebig aus seinem Versteck hervor mit den Worten, du musst umkehren von deinem schlechten Weg, sonst gehst du an Leib und Seele verloren. Der erschrockene Offizier versuchte, die Haustür schnell hinter sich zuzuschlagen, aber Hebig hatte schon lange seinen Fuß zwischen Tür und Pfosten hineingesetzt, so dass die Tür nicht zuging. Der Offizier konnte von ihnen drücken, so viel er wollte. Hebig war viel stärker und stieß die Tür mit einem gewaltigen Ruck auf. Der Offizier floh vor ihm davon wie eine Maus vor der Katze. Von einem Zimmer in das andere, endlich im Schlafzimmer angekommen, huschte er schnell unters Bett, in der Hoffnung, dass er ja vor Hebig sicher. Dieser aber war ihm auf den Fersen gefolgt und sagte ihm nun alle seine Schande. Feigling, feige Memme, du willst Offizier sein und fliehst vor einem Missionar. Heraus aus deinem Versteck, wenn du noch einen Funken von Ehrgefühl in deinem Leibe hast. Hebig wich nicht von der Stelle und unter dem Bett konnte doch der Offizier nicht stundenlang da unten bleiben. So blieb ihm nichts anderes übrig, als hervorzukriechen wie ein begossener Pudel. Nimm deine Bibel, sagte ihm Hebig. Auch der leichtfertigste englische Soldat hat immer noch eine Bibel, das war damals so. Wenn er vielleicht auch nicht oft darin liest. Seine Mutter hat sie ihm mitgegeben, darum hielt er sie in Ehren. Zögernd nahm der Offizier seine Bibel zur Hand mit einem fragenden Blick auf Hebig. Fang an zu lesen.
Wo?
Vorne natürlich. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, las bebend der Offizier. Dann hielt er inne. weiter doch. Und die Erde ward wüst und leer. Weiter. Und es war finster auf der Tiefe. Halt. Jetzt ging's los. Ja, wüst und leer ist auch in deinem Herzen. Finsternis herrscht in deinem Innern, wie im tiefsten Abgrund. Du bist ein armseliger, unglücklicher Mensch, ein elender Säufer und auch sonst ein liederlicher Fink. Du bist verloren für Zeit und Ewigkeit, wenn du so fortfährst zu leben wie bisher. Denkst du denn gar nicht mehr an deinen Vater, an seine guten Ratschläge und an deine Mutter, die dich beten gelehrt hat? Wenn sie erfahren würde, was für ein Sündenleben du führst, sie würde sterben vor Gram. So ging das einige Minuten weiter. Dem Offizier wurde es Angst und Bang. Er wagte nichts zu erwidern, denn Hebig hatte ja recht mit all seinen Worten. Jetzt denk über das nach, was ich dir sage. Morgen komme ich wieder. Leb wohl. Und fort war der Bußprediger. Der Offizier sah ihm stumm nach und dachte, du kommst mir sicherlich nicht mehr ins Haus. Er gab seinen Dienern strengsten Befehl, wenn dieses Trampeltier wiederkommt, so schmeiß ihn raus. Des anderen Tages, als der Offizier nach Tisch behaglich seine Zigarre rauchte, hörte er etwas poltern draußen vor der Tür. Diese flog auf und schon stand Hebig wieder vor ihm. Der indische Diener oder die Diener, die ihm den Eindruck ins Haus hatten verwehren sollen, die hatte Hebig weggeboxt, sodass sie zur Seite flogen. Wie dürres Laub steht hier. Hol deine Bibel! Aber sofort! Der Offizier gehorchte wie ein braver Schüler und brachte fast zitternd das Buch. Schlag auf und fang nochmal an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Weiter! Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Halt! Der Geist Gottes schwebt auch über deiner schwarzen Seele, dass sie hell und rein werde. Du kannst und musst ein anderer Mensch werden. Und im Grunde willst du es auch, aber leider bloß mit eigener Kraft. Gottes Geist allein kann es bewirken. Aber du musst ihn auch wirken lassen. Leb wohl morgen, auf Wiedersehen. Der Offizier hatte am nächsten Tag seine Mahlzeit noch nicht beendet. So stand Hebig schon wieder da. Die Bibel lag noch unberührt da, aufgeschlagen. Vorwärts, weiterlesen, dort, wo du gestern stehen geblieben bist. Ob er wollte oder nicht, der Offizier musste dem energischen Missionar gehorchen. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Halt, auch zu dir spricht Gott, es werde Licht, und es muss und wird auch Licht werden in dir. So, jetzt auf die Knie und beten. Als Hebig Amen gesagt hatte, fing auch der Offizier an zu beten, bekannte seine Sünden und bat Gott um Vergebung und Hilfe zu einem neuen Leben. Dann ging er ins Casino zu seinen Freunden und sagte, ihr habt recht gehabt. Hebig hat mich doch dran gekriegt und ich danke Gott dafür. Und er wurde ein guter, treuer Freund von Hebig, dieser Offizier. Er war im Zeitlebens dankbar dafür. Und so wird hier zusammenfassend festgestellt, nicht nur das Bild Hebig hängt noch in Jahrzehnten nach seinem Tod in manchen Hütten indischer Christen. Auch in England steht Hebig immer noch in bester Erinnerung. So sehr, dass sogar während des Weltkriegs die Engländer eine neue Lebensbeschreibung von ihm voller Anerkennung und Bewunderung herausgegeben haben. Sich das überlegen. Ja. Seine innere Haltung bei seiner Heidenpredigt geht aus folgenden Worten hervor. Je mehr die Leute toben, umso mehr muss ihnen gepredigt werden, aber in der Kraft des Herrn. Der Anfang ist immer das Schwerste. Mit Furcht und Zittern gehe ich auf den Bazar, stelle mich auf, nehme den Tropenhut ab, bedecke mein Angesicht, um in Stille noch ein paar Seufzer zu meinem gekreuzigten Heiland hinaufzuschicken, lege dann meinen langen Bambusstab ab, der immer mit mir wandelt. Dann lese ich etwa Hebräer 9, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dann fängt er an, mit großer Kraft und Vollmacht zu predigen. Sein Hauptgeheimnis lag im intensiven Gebet. Die missionarische Kraft entquoll seinem Gebet. Ehe Hebig des Morgens an die Arbeit ging, widmete er eine Stunde dem Bibellesen und Beten. Dabei durfte ihn niemand stören. Betend errang er den Sieg, ehe er zum Angriff schritt. Wenn er die Siegesfreudigkeit und Gewissheit nicht hatte, kehrte er, wenn er schon unterwegs war, noch einmal um nach Hause, um sie zu erringen. Nur so erklärten sich die Siege, die er beim missionarischen Angriff auf die Einzelnen hatte. Besonders die englischen Offiziere der oft wechselnden Garnisonen in Kananur stellte er vor die Entscheidung, und dabei kannte er keinerlei Menschenfurcht. Ja, ich komme zum Schluss. Der sechste Punkt wäre, Hebig als Menschenfischer und Volksmissionar in der Heimat. Er verließ dann für 1829 Indien, wo er so viel tun durfte als Knecht Jesu Christi. Er war dann noch einige wenige Jahre in Württemberg und Baden und war auch dort ein ganz großer Erweckungsprediger. Was er sagte, war immer dasselbe. Es gibt viele eingeschlafene Pietisten, weil die Bibel nicht von ihnen gelesen wird. Alte Pietisten können schwätzen von Gottes Wort. Wenn junge Leute dies hören, lernen sie gerade so zu schwätzen. Sie wissen alles, aber sie haben nichts. Die Frommen haben einen lieben Heiland, können aber mit diesem lieben Heiland noch ein Räuschle saufen, stehlen, lügen, betrügen, huren, ehebrechen, natürlich ganz im Stillen. Die Ehe ist das schreiende Elend der verfallenen Christenheit geworden. So war ihr Christentum immer mehr eine Lehre vom seligen Sterben, aber nicht vom heiligen Leben. Er meinte auch, dass durch die Lehre von der Wiederbringung von Michael Hahn allem Eifer die Spitze abgebrochen würde. Hebig war ein Prediger aus der Wüste, so derb und rau er war. Jede Gefühlsseligkeit hasste er, wo er Gefühlsschwärmerei witterte. Und sein letztes öffentliches Gebet in Stuttgart war, ach, lass Seelen gerettet werden. Er hatte ein tiefes, heißes Verlangen, für Christus zu leiden. Und der Inhalt seiner Predigt war einfach Buße und Gehorsam. Und der Gehorsam, so sagte er, betonte er, erstreckt sich auf alles. Alles soll heilig sein. Das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein. Da werde ich wieder erinnert an die Bibelstunde heute Morgen. Alles. Auf die andere Seite. Genau, das ist total alles. Und im Blick auf Familien, er wollte oder sollte ja auch einmal heiraten. Seine Freunde haben ihm das geraten. Er war in Württemberg, so richtiger Single, und er brauchte doch eine Frau. Und dann haben sie ihm eine rausgesucht und die hat er dann besucht. Und dann hat er sie angesprochen, willst du mich heiraten? Nein! Also sag nichts mehr, ist erledigt. Und er war sehr, sehr glücklich, dass es erledigt war. Und doch, er hatte ein hohes Bild von der Familie und er sagt, die Kinder gehören Gott und Gott ernährt sie. Beim ersten Kind ist gewöhnlich Freud, beim sechsten und siebten heißt, wo soll das hinaus? Du willst immer für die Kinder zusammenhäufen und doch sieht man ja, die reichen Buben sind gewöhnlich die schlechten Buben. Sie wollen nicht schaffen. Die Kinder, die man ihm anvertraut, bringt er alle durch. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den wollen wir uns merken. Die Kinder, die man ihm anvertraut, bringt er alle durch. Ganz gewiss, so ist es. Er wirkte also noch ein paar Jahre in der deutschen Heimat und nach kurzer Krankheit entschlief er am Himmelfahrtsfest im Mai 1868. Und auf seinem Grabstein in Korntal, es war sein ausdrücklicher Wunsch, in Korntal beerdigt zu werden, da steht Samuel Hebig, ein Zeuge Jesu Christi aus der Heidenwelt. Soweit, bitte um Entschuldigung, dass es doch ein bisschen länger ging, aber es ist auch so interessant.
Das ist sehr interessant.
Gut, wir wollen mit Gebet abschließen. Und dann würde Bruder Gunther noch weiter sagen. Herr, wir loben und preisen dich und danken dir, dass du immer wieder solche Menschen rufst, die sich nicht schämen, sondern unbedingt kompromisslos dir zur Verfügung zu stellen, so wie wir heute Morgen hörten in der so wichtigen Botschaft. O Herr, lass uns doch auch bereit sein für dieses Juwel, für dich, für deinen Dienst, alles, aber wirklich alles dran zu geben, dass du auch uns gebrauchen kannst, so wie du diesen Samuel Hebig für Tausende und Abertausende zum Segen gesetzt hast. Wir danken dir dafür. Amen.